Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir begrüßen euch, beziehungsweise aktuell noch nur ich. Ich bin Flo, hallo. Lars kommt später noch, der Robert. Ich habe gehört, der Toni kommt auch. Wir haben ganz viel feines Programm. Es gibt einen neuen Innenfilm. Über den wollen wir ausführlich reden. Wir haben ein bisschen Sofa-Ecke, ein bisschen anderen Quatsch. Ich habe jetzt aber erstmal Musik für euch gleich. Und hoffe, dass da noch Leute kommen. Hier gibt es erstmal Doomsday von MF Doom.
Mic check.
Verzeiht meine Ausdrucksweise, aber Cameron ist so verkrampft, wenn du dem einen Klumpen Kohle in den Arsch drückst, hast du nach 2 Wochen einen Diamanten.
Genau, der Cameron mal wieder.
Ja, das so. Ist schon James Cameron gemeint, nachdem er Avatar gemacht hat.
Hast du es nicht erkannt, Robert?
Ist das Ferris macht blau?
Korrekt. So, wir sind wieder da mit Filmriss, dem Kinomagazin. Und da wir durch sind mit Sommerkino und allen anderen Veranstaltungstipps, sind wir jetzt hier natürlich.
Filmstarts der Woche.
Die Filmstarts der Woche. Man hat es ganz leise gehört. Ich glaube, es reicht aus. Wir fangen diesmal mit den Sachen an, die wir noch nicht gesehen haben.
Mhm.
Die da wären zum Beispiel It Ends With Us oder im Deutschen Nur noch ein einziges Mal.
Genau, ein Film mit Blake Lively, die Frau von Ryan Reynolds. Alle beide sind gerade präsent im Kino sozusagen.
Und auch sehr erfolgreich. Der ist letzte Woche, 2 Wochen nach Deadpool und Wolverine gestartet und sie haben sich richtig schön Box Office 1 und 2 geteilt.
Das ist doch schön. Also das ist ein erfolgreiches Paar auf jeden Fall. Es ist auch mal ein Paar, wo man nicht so viel Schlammschlacht und so hört. Die scheinbar sehr zufrieden sind, alles irgendwie schick ist. Das ist doch auch mal schön, dass es sowas gibt. und dass beide auch erfolgreich im Kino sein können, parallel nebeneinander. Ja, genau. Wir haben hier auf jeden Fall schon mitbekommen, dass es sich um eine Buchverfilmung handelt, wo es mehrere Bücher scheinbar schon gibt.
Colleen Hoover heißt die gute Frau, die das geschrieben hat und die scheint recht beliebt zu sein, wenn ich mir angucke, wie viele Leute da schon Donnerstag ins Freitag ins Kino gerannt sind.
Ja, und ich gehe mal hier kurz auf die Inhaltsangabe. In Boston hofft Lily Bloom, hier, also die Hauptprotagonistin, die von Blake Lively gespielt wird, nicht nur ein neues Leben zu beginnen, sondern überhaupt erstmal ein richtiges Leben zu führen. Dafür muss sie jedoch zunächst die traumatischen Erlebnisse ihrer Kindheit hinter sich lassen. Gleichzeitig will sie ihren eigenen kleinen Laden öffnen und auch in der Liebe scheint es einen Neuanfang anzubahnen. Als Lily den Neurochirurgen Ryan Kincaid, gespielt von Justin Baldoni, kennenlernt und sich direkt in ihn verliebt. Aber das ist passiert auch nur im Film und Buch, ne? Doch selbst das junge Glück der beiden stellt Lily auf eine Probe, muss sie doch feststellen, dass sie in der Beziehung in ähnliche Muster wie ihre Eltern verfällt. Und das finde ich alles richtig schlimm, wenn ich das hier lese. Und als ob ich noch schwer genug wäre, taucht plötzlich auch noch Atlas Corrigan ein. Von Brandon Sklenar gespielt, ihre erste große Liebe ausgerechnet in Boston auf und bringt noch viel mehr Unruhe in dieses neues Leben. Oh mein Gott, was für ein Drama. Jetzt muss sie sich darüber klar werden, was und wen sich eigentlich, von wem sie eigentlich das Leben möchte und dafür auch schwere Entscheidungen treffen. Da ist ja Psychologie, Drama, alles drin, Kindheitstrauma.
Ja, da ist und vor allem häusliche Gewalt. Das ist nämlich, ich weiß, das steht da jetzt nicht. Das ist jetzt der große Spoiler für alle, die es. Aber ich meine, wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass es irgendwie um häusliche Gewalt geht. Ich kann auch nur, ein Kollege von mir, der für andere Medien schreibt, hat sich sogar extra nochmal für Interview jemanden von einem Bund für Frauen, die unter Gewalt leiden und sowas rausgesucht, um das alles einordnen zu lassen, was er da in diesem Film gesehen hat. Fand ich sehr spannend.
Ja, und war, also wenn wir gerade dabei sind, ist das eine Art, also hat er gesagt, das haben die gut verarbeitet in dem Film? Oder,
also oder da sind wohl Blödsinn? Teile auch ganz gut drin, aber es sind auch Sachen dabei, die ein bisschen humbugig sind.
Naja, so. Film. Ne? Ja, aber scheinbar ist
und es halt, nicht... Scheinbar, die Art von Buch halt einfach auch.
Ja, es ist scheinbar nicht der totale Chaos-Streifen. Also so wie... Ja, ich meine, Fifty Shades of Grey war ja auch erfolgreich, oh obwohl es ja allklarer Stoff war und nachdem das alles aus dem Kino war, ist das ja eine Reihe, die so Sachen wie vergessen ist. Ne? Da sind die früher da rein, haben sich da, ich war ja auch da in den drei Filmen, hab das auch, da saß eine Reihe Hausfrauen hinter mir, die da sich
totgekichert haben.
Die Hand, genau, ne? Und dann, da guck doch mal, dieser böse Film. Huiuiui. So, und das war eben ein bisschen, und die hatten ein bisschen ihren Spaß und so, aber das ist einfach so, das ist keine Filmhistorie und das wird dann auch nie wieder rausgeholt.
Das vergessen wir jetzt auch ganz schnell wieder, dass wir den Film auch noch erwähnt haben. Ja, ich glaube, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht.
Scheinbar nicht, genau. Ich hoffe, dass auch Blake Lively, dass die eben auch, die kann auch sich raussuchen, wo sie, ne, also sie ist ja eigentlich auch ganz und dass sie da sich den richtigen Stoff
raussucht. Zumindest als Stimme auch noch kurz in Deadpool zu hören. Du weißt ungefähr, wer das sein soll.
Ich weiß, ich hab mich informiert.
Wundervoll, das war dieser Film. Dann startet auch noch ein Animationsfilm für, ich vermute, es ist schon die ganz, ganz kleine. Ich habe den Trailer vor dem Looney Tunes Film gesehen.
Auch so eine wilde Maus.
Ja, der heißt nämlich Die wilden Mäuse. Und er hat tatsächlich schon ein bisschen mein Interesse geweckt. Denn es ist im Grunde griechische Mythologie mit kleinen Tieren und Mäusen, die irgendwie bei Jason und den Argonauten oder halt eben irgendwie hier Archimedes und sonstigem auf den Schiffen unterwegs sind und gegen Skylla und Charybdis und sonstigen Kram aus der griechischen Mythologie irgendwie kämpfen. Da wird ganz viel durchgemischt. Ja, es kommt aus Frankreich. Es sah jetzt nicht so super toll unbedingt aus, aber ich war so, ach, Mythologie und für kleine Kinder, das schon okayisch, ne? Dass zumindest vielleicht das Interesse geweckt wird und dann kann man sich damit beschäftigen, wie es wirklich wie die richtige Mythologie ist und nicht dieser komische Animationsfilm. Dann hast du noch was, Robert?
Ja, also wenn das der richtige ist, ja, 15. August Start, das ist es. Also hier steht Paolo Conte a la Scala.
Ja.
So, und das ist, scheint eine Dokumentation zu sein. Das ist eine Dokumentation über gewissen Paolo Conte. Und ja, im Februar 2023 stand Paolo Conte mit seinem Ensemble und Instrumentalisten auf der Bühne des weltberühmten Teatro alla Scala in Mailand. Es war das erste Mal, dass Musiker, der nicht in der Welt der Klassik zu Hause ist, diese Bühne bereitet wurde. Grigori Testi war für diese Dokumentation, für den Dokumentarfilm mit der Kamera dabei, nicht nur beim Konzertabend selbst, sondern auch bei den Vorbereitungen der Proben. Ja. Also ich kenne ihn nicht und ja, spannend, was er da darbietet, aber das könnt ihr euch dann angucken. Es werden bestimmt auch Leute, die natürlich den Namen kennen, gerne sich die Dokumentation anschauen und das ist jetzt der reguläre Start.
Das schieben wir mal noch nach für nur noch ein einziges Mal, den könnt ihr, glaube ich, in fast jedem Kino gucken, mehr oder weniger. Also gerade die großen Multiplexe werden den spielen. Wie gesagt, ich kann auch aus Erfahrung sagen, der ist schon ganz gut besucht und Die wilden Mäuse ebenfalls. Kinderanimationsfilm, der läuft im Grunde auch immer in jedem größeren Kino. Dann haben wir noch einen Filmstart, den wir leider nicht gesehen haben. Also zumindest Lars und ich haben uns gestern noch drüber unterhalten. Und der heißt Didi. Das ist ein Coming-of-Age-Film, der von Sean Wang, der 2008 spielt, in den letzten Monaten des Sommers, bevor die Highschool beginnt, geht es um den 13-jährigen taiwanesisch-amerikanischen Jungen, der lernt dann, was Familie ihm nicht beibringen kann, und zwar wie man skatet, wie man flirtet und wie man seine Mutter liebt. Alles, was ich dazu gehört habe, ist, dass es sehr, sehr fantastisch sein soll und ganz viel großen Spaß macht und vielleicht einem auch ein bisschen so zurückbringt in die Jugend auf jeden Fall. Ich meine, 2013, da bin ich auch 13 geworden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ich da gut connecten kann. Es wurde als ich mich informiert habe, wurde es im selben Atemzug genannt mit sowas wie Mid-90s, was mich auch schon unfassbar gut abgeholt hat. Nur eben halt diesmal mit einem taiwanesisch-amerikanischen Jugendlichen. Haben wir ganz viel Bock drauf, haben wir leider nicht gucken können, keine Zeit gehabt, keinen Screener bekommen. Vielleicht schauen der ein oder andere von uns den noch. Ich glaube, Lars wollte ihn gucken, ich habe auch Bock gehabt. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr in die Kinos gehen, da läuft der leider nur. Und in Halle ins Push-Kino. Damit sind wir am Ende von den Filmen, die wir nicht gesehen haben. Ich mache euch jetzt noch mal ganz kurze Musik rein, also irgendwas, was nicht ganz so lang ist. Weil heute nämlich auch CSD ist, habe ich noch halbwegs passende Musik dabei. Und zwar von Chappelle Roan, Hot to Go. Viel Spaß. 5, 6, 5, 6, 7, 8.
Meine Damen und Herren, eine kurze Durchsage zu aktuellem Anlass. Die Gegenversammlung der Nazis am Hauptbahnhof ist aufgelöst. Der CSD kann stattfinden. Was sich hier so ein bisschen anhört wie eine Live-Schalte zum Hauptbahnhof, ist der Soundtrack zu Alien Romulus, unserem Filmstart der Woche. Und ich begrüße euch ganz herzlich hier und ganz, ganz, ganz lieben Dank an Flo.
Hi.
Fürs Übernehmen. Hi.
Ich übergebe jetzt offiziell an Lars, der ist jetzt da, darf den Regler schieben.
Ja, ich habe mich hier direkt in den Mittelpunkt gedrängt, oder nee, ans Mischpult gedrängt quasi. Um den Flo zu entlasten. Dafür schwitze ich jetzt.
Ist okay, ich schwitze auch nur vom Rumsitzen, also.
Ja, ja, es ist warm draußen. Gut, wir, ja, es ist wahrscheinlich noch viel wärmer auf der Raumstation Romulus, auf die wir uns jetzt begeben, wobei es natürlich kalt ist im All, das wissen wir ja. Draußen ist es kalt, aber da drin wird's warm, und das hat auch durchaus was zu tun mit den Ereignissen, die wir jetzt hier beschreiben wollen. Wir drei, Robert, Flo und ich, wir haben uns Alien Romulus angeschaut. Starten wir doch zunächst einmal kurz mit einer Einordnung. Ja, nicht unbedingt handlungstechnisch, wo wir uns befinden, das können wir danach machen, aber ja, für mit dem was zu tun. Fede Alvarez. Fede Alvarez zuerst vielleicht so, weil wir sind ja, bleiben wir erstmal in der Gegenwart oder in der Realität.
Okay.
Also, Robert, wie jetzt einzuordnen,
wer ist Fede Alvarez? Du magst ihn doch. Ich mag den nämlich auch.
Fede Alvarez mag ich, weil er hat damals gezeigt, wie man eine Art Neustart oder Schrägstrich Remake, aber in seinen Augen Fortsetzung gemacht hat mit Evil Dead damals, dem Remake damals, was eben, und das Evil Dead, dass Fede einfach so ein Verfechter der Originalen, der echten Sachen ist, der Animatronics oder echte Effekte. Damals bei Evil Dead war kein CGI-Blutregen, er brauchte da 20, 30.000 Liter, was wie viel auch immer, echten Blutregen, damit das einfach richtig gut aussieht. Und das war ja damals auch so effektmäßig toll. Auch Suspense kann er gut erzeugen, Spannung erzeugen. Ich weiß nicht, ob die Kameraleute immer dieselben sind, aber die Kameraarbeit zieht sich durch seine Filme immer sehr gut. Don't Breathe, dann mit dem wird über den Blinden eingebrochen ins Haus, der dann nur, also er ist sein Bereich, er hört genau, wo die sind, und er hat auch noch einen Film, das sind meist Filme, auch die noch düstmäßig noch ein bisschen was hervorbringen. Guckt da immer mit irgendeinem Drehbuchautor, meist schreibt er am Drehbuch auch mit. Mhm. Ja, eine Bruchlandung hat er dann hingelegt mit Spider's Web. Ich habe den damals gesehen. Er hat auch hier in Leipzig gedreht am Flughafen. Da war auch ein gemeinsamer Bekannter von uns mit zugegen. Und ja, und da war leider, das war eine von der Verdammnis, Verblendung Buchreihe, eine weitere Buchverfilmung, die aber, ja, es war schon mal eine Auftragsarbeit, und die irgendwie, ja, hätte wurden viel, also einfach nur umgesetzt hat, und das hat irgendwie nicht funktioniert. Es scheinbar sollte er Sachen in die Hand nehmen, was er selber gut findet. Ja, und irgendwie hat er sich dann, ich weiß nicht wie, also vielleicht weißt du was, Flo, ich weiß nicht, Hintergründe, wie Fede überhaupt an dieses Alien-Projekt gekommen ist, weil früher, es gab ja vor langer, langer Zeit, District 9 Regisseur Neil Blomkamp wollte eine Fortsetzung von Aliens machen, hat da viel entworfen, viel kreiert, der war dann irgendwann raus, weil Ridley Scott sollte seins machen und der sollte ihn da nicht reingrätschen und auf einmal, irgendwann wurde zwischendurch, kam ja dieser, die Ankündigung von diesem Film von Fede Alvarez, aber wie das dazu gekommen ist?
Ich habe es jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht nochmal hingesetzt und das nachguckt, aber ich meine, es war irgendwie so dieses, Neil Blomkamp wollte Filme machen, dann hat Ridley Scott gesagt, ich mache nochmal eine Trilogie mit Prometheus, Covenant und dem dritten Film, den wir gekriegt haben. Dann ist irgendwie Covenant einfach auch so kacke gewesen, so, dass den auch keiner gucken wollte. Anscheinend, dass das ja, glaube ich, erstmal wieder auf Eis gelandet ist. Dann, glaube ich, stand danach wieder Neil Blomkamp-Film im Raum, der irgendwie, ich habe schon wieder den Paradise Lost oder sowas, sollte der, glaube ich, heißen. Und ich meine, dass aus dem Projekt am Ende irgendwie Romulus geworden ist, der aber ursprünglich gedacht war, wie, anscheinend haben sie, glaube ich, gemerkt, so, diese, als dann Prey kam, das hat nochmal richtig gepusht, dass Romulus wirklich passiert. Und dann wollten sie es machen wie mit Prey, dass er halt irgendwie auf Hulu kommt anscheinend. So, also ein reiner Streaming-Film. Aber er war dann wohl doch...
Prey war Disney, oder?
Genau, weil es ja das ja von den alten Fox-Sachen ist, ja Predator gewesen. Wollten sie mit Alien halt auch machen. Und der, der kam aber anscheinend bei den Testsachen und allem, wo haben die Leute wie Alvarez vermutlich dann gut genug gepusht, dass er halt jetzt doch ins Kino kommt. Und ohne jetzt zu viel wegzunehmen, finde, es gibt schon Stellen, wo man das auch ein bisschen merkt, finde ich noch.
So. Dass er zuerst für Streaming entwickelt wurde.
Das ist ja schon auch ein bisschen, das ist, ja, schon. Aber ich finde es trotzdem geil, dass man trotzdem auch, also, um direkt wieder in die andere Richtung zu gehen, es ist trotzdem unfassbar geil zu sehen, dass Fede Alvarez halt einfach durchsetzt, wenn er sagt, ich will hier Practicals machen, dass da Practicals gemacht werden. Alleine, ich habe
bis schon, auf eine Sache.
Ja, klar, alles auch nicht, aber ich habe alleine so im Vorfeld so ein paar so Behind-the-Scenes-Sachen, so Kurzvideos nur gesehen, von diesem riesigen Set, was man direkt am Anfang vom Film sieht, dass sie das halt komplett irgendwie gebaut haben und sowas. Und ja, also allein, ich, wie gesagt, auch nur Evil Dead, doch, ich habe Evil Dead und Don't Breathe gesehen und ich war auch so, ich find's schon geil. Und ich mag, dass der Typ einfach sagt so, hey, wir machen hier so viel wie möglich, wenn geht echt. Und ich finde fernsteuerbare Facehugger, ich hoffe, die kann man bald auch kaufen. Weil diese Videos waren großartig.
Für unter den Weihnachtsbaum.
Die haben zum Dreh halt fernsteuerbare Facehugger gehabt mit einer Fernbedienung, wie so Autos so ungefähr. Das ist halt geil.
Ja. was das Ding anbetrifft hier von wegen, dass man es merkt, was du meinst, wegen Streaming so ein bisschen zumindest, genau. Also außer was die Tatsache anbetrifft, die ich jetzt sagen wollte und schon wieder vergessen.
Entschuldige.
Weil es einfach zu warm ist, weil du schon wieder was anderes gesagt hattest, genau. Nee, genau richtig, außer die Abmischung der Stimmen, würde ich sagen, merkt man es nicht. Also meine Herren, ich habe den Film ja im Original geschaut, ne, und du ja auch, und wir haben ja keinen Untertitel dabei, die Szene ist da, zeigt ja nur UV und das ist okay so, aber ich habe mich echt anstrengen müssen, so die erste halbe Stunde, um reinzukommen in die verschiedenen Dialekte, die dann doch hoffentlich meistens sehr britisch geprägt sind, um halt wirklich überhaupt irgendwas zu verstehen, was sie da quatschen. Also liegt natürlich auch daran, dass wir es hier, wie es die IMDb hier in ihrer Übersetzung so schön beschreibt, junge Menschen aus einer fernen Welt müssen sich der schrecklichsten Lebensform des Universums stellen. Das ist die Zusammenfassung der IMDb. Genau, dass wir es hier halt eben mit jungen Menschen zu tun haben, die halt eben auch die Jugend sprechen oder vielmehr halt einfach so quatschen, wie sie halt irgendwie gerade Bock haben. Wir haben es hier allerdings mit jungen Menschen aus einer fernen Welt zu tun. Das heißt, oder auf einer fernen Welt. Wir haben es nämlich zu tun mit einem Minenplanet, auf dem wir uns befinden. Auf einem der zahlreichen Minenplaneten der Weyland-Yutani Corporation.
Genau.
Und da starten wir los.
Genau, und wir sind zeitlich eingeordnet zwischen Alien und Aliens tatsächlich im Alien-Kosmos, was man, glaube ich,
durchaus wieder vergessen kann.
Ja, was halt auch, finde ich, tatsächlich in dieser Welt jetzt gar nicht mal so krass relevant ist.
Naja, es ist relevant einfach nur, wo der Ursprung herkommt.
Ja, nimm aber ich habe das zu einem anderen Menschen, mit dem ich noch im Kino war, direkt danach gesagt, dass auch um direkt was mit zum Ende aber Positivem so reinzugehen. Ich finde es schön, dass man Alien-Kosmos immer anmerkt, es ist ein großer Kosmos. Du hast nie das Gefühl, dass, ne, das spielt alles auf 5 Planeten oder sowas. Also ja, spielt am Ende immer nur auf 5 Planeten, aber du hast immer das Gefühl, dass diese Welt, in der das spielt, riesig ist. und halt wirklich riesig ist. So, mhm. Dass halt eben auch so Geschichten wie jetzt Alien Romulus eben irgendwo passieren können, ohne dass andere das mitbekommen, außer vielleicht halt irgendwie die gefühlt zwei Obersten von Weyland Yutani im Zweifel oder sowas. Und sonst kriegt das halt keiner mit, weil es halt der Planet am Ende am Arsch der scheiß Heide ist, im Universum gesprochen so. Und dann, ja, dann ist da halt was passiert, aber das kriegt halt einfach keiner mit, weil es ist halt Weltraum, ist halt riesig.
Mhm. Ja, wie Luke Skywalker damals gesagt hatte, so, wenn du von irgendwie Mittelpunkt des Universums nimmst, so den weitesten davon entferntesten Ort, so quasi, das ist genau, wo wir jetzt gerade sind. Und das hat man auch so ein bisschen das Gefühl, hier, wir sind wirklich am Arsch der Heide. Und begleiten zunächst einmal Rain und Andy. Rain, die Hauptfigur des Ganzen, zurückgelassen, wir bekommen es irgendwie so in Ansätzen mit von ihrem Vater, ne? Ja, also die Familiengeschichte, also hat auf jeden Fall ihre Familie verloren, bezeichnet aber Andy als ihren Bruder, und das ist dann schon, ja, wenn man so will, der erste Spoiler, aber es dauert ja wirklich nur wenige Minuten, bis sich dann eben herausstellt, dass es sich bei Andy um einen Androiden handelt. Als er dann ja zusammengeschlagen wird von anderen, die ihn da irgendwie aufgabeln, er halt eben weißes Blut blutet, dann ist halt schon klar, wo wir uns hier befinden.
Das milchige Weiße
von. Genau. Und ja, Andy ist quasi von ihrem Vater dazu initiiert worden, das zu tun, was für Rain gut ist. Ne? Er ist da, um sie zu beschützen, er ist da, um eben für sie da zu sein. Auf der anderen Seite ist Andy aber auch beschädigt. Er hat so ein bisschen das Gemüt oder hat so ein bisschen ja die Art eines Kindes und braucht deswegen auch eben den Schutz und die Fürsorge von Rain, die ihn auch immer mal wieder rebooten muss, ne, weil er halt eben defekt ist.
Ja. Er ist halt ein älteres Modell. ND245.
Mhm. Andy. Und die beiden, genau, Andy. Und die beiden sind quasi alleine, haben noch eine Gruppe von Freunden quasi, die wir dann kennenlernen. Aber sie sind eigentlich mehr oder weniger alleine auf diesem gottverlassenen Planeten und haben wohl schon eine sehr lange Zeit in den Minen verbracht und dort gearbeitet. Und jetzt sollte endlich der Zeitpunkt sein, wo Rain genug Arbeitsstunden zusammengesammelt hat, sodass sie den Planeten verlassen kann. Aber dazu kommt es nicht. Die Weyland-Yutani Corporation sagt einfach, nee, wir verdoppeln quasi die Ratio und nochmal 5-6 Jahre dranhängen. Also sie kommt da nicht weg. Und das trifft sich gut, denn ihre Freunde, die sie dann trifft, wollen da weg und haben eine Möglichkeit gefunden, dort wegzukommen. Denn sie haben ein verlassenes Raumschiff, wie sie zunächst einmal sagen oder behaupten, gefunden, was eben im Orbit kreist, das aufgegeben wurde, und innerhalb dieses Raumschiffes befinden sich hoffentlich funktionierende Schlafpods, mit denen es möglich ist, halt längere, größere Distanzen zu reisen, um halt eben ja an einen Ort zu kommen, der wenigstens eine Sonne hat. Ne?
Der wenigstens eine Sonne hat, ja. Weil die Sonne hat sich haben wir auch nie gesehen. Aber wie es dazu kommt, also sie entschließen sich natürlich, dahin zu fliegen.
Andy vor allen Dingen, also sie brauchen ja eigentlich nur Andy, ne? Weil Andy ist ja derjenige, der halt eben die Zugangsberechtigung
hat. Genau, ist ein Weyland Yutani Android und hat natürlich da gewisse Zugangssachen, und es gibt da gewisse Androiden-Zugänge, wie wir dann sehen werden. Und ja, deswegen muss sie mit, sie lässt natürlich ihn nicht alleine, und ja, sie steigen alle in diesen Transporter, und der Aufstieg ist schon mal sehr, sehr sehr cool gefilmt, sehr ruckelig, sehr krass. Also
die Zigarettennummer fand ich großartig.
Ich fand's geil, dass Leute wieder geraucht haben, weil es ja theoretisch, es spielt ja vor dem zweiten Teil, und in den alten Alien-Filmen, die rauchen ja ständig alle. Ja. So im zweiten, der schwarze Korpel oder was es ist, der steigt ja aus seinem Kryopod aus, und das erste, ich habe jetzt auch nämlich die ersten beiden auch nochmal, steigt aus, und das erste, was er macht, ist hinter seinem Ohr eine Zigarre vorziehen, in die Fresse und anzünden.
Genau, das gehört deswegen, damals einfach dazu. Ja.
Genau, deswegen habe ich mich unfassbar gefreut, sag ich mal, darüber, dass in diesem Film mehrere Leute onscreen geraucht haben, weil ich mir so dachte, ja, ihr spielt, also ihr könnt mir halt, das hat dafür geholfen, dass ich dem abnehme, es spielt in derselben Welt einfach, weil ich so denke, ja, wir sind irgendwie ein paar Jahre nach Alien 1, natürlich rauchen die noch alle da.
Und du hast es auch mit Menschen zu tun halt, ne? Ja. Sowieso die zahlreichen Anspielungen, da kommen wir sicherlich nachher nochmal dazu, aber ich habe mich halt alleine schon gefreut, als ich dieses Wasser-Wipp Ding da gesehen hatte, was ja am Anfang bei Alien zu sehen ist. Dieses Viech, dieses Teil, dieses Perpetuum Mobile.
Das ist doch von Alien 3, wurde mir gesagt.
War aber 3?
Ja.
Ich meine, ich hätte das
im ersten mir hat auch gesagt, gesehen. Ich habe es in dem Film nicht gesehen, weil ich ja vielleicht die ersten 5 Minuten verpasst
aber habe. Aber du hast den ersten gerade nochmal gesehen.
Ja.
War das nicht da?
Ich kann mich nicht, also ich habe die ersten meine, 3 gesehen und ich kann
das
mich
ist am Anfang, also das ist auf der Nostromo zu sehen.
Reini war. Hat gerade alle gesehen, alle ja, komplett okay, und hat okay. gesagt,
das ist aber Teil dann vermischt er sich vielleicht auch.
Spoiler, so wie der Film.
Weil hier. Das im Büro von dem Typ aus Teil 3 steht.
Ja.
Und Teil 1 gibt es ja kein sauberes Büro oder sowas, wo das stehen könnte.
Ja, dann ist es muss aber 2
naja, sein. Naja, aber trotzdem, das stand, glaube ich, irgendwo in der Kombüse auf der Tür im Tisch.
Ach, das ist
egal. Auf jeden Fall, also dass man sich hier zu Hause fühlt, da werden wir vielleicht, wie gesagt, nachher noch drüber reden, weil zunächst einmal ja, stellt sich halt eben heraus, dass es sich bei diesem Raumschiff nicht um ein Raumschiff, sondern um eine ganze Raumstation handelt, wie es natürlich auch sein muss, ne? Weil wenn ja. wir halt irgendwie hier einen großen, also ich hatte mir schon gedacht, so okay, wenn die jetzt halt irgendwie nur auf ein Raumschiff gehen, dann bleiben die doch bestimmt nicht da, dann geht der Film doch bestimmt noch woanders weiter. Nein, es ist eine Raumstation.
Ja, aber also die Raumschiffe sind ja auch ziemlich groß zum Teil. Ja, also ich habe ja, am Anfang noch, ich dachte noch, ja. aber war dann auch so, ah, und dann sind sie ja, ja vor allen Dingen erstmal, um direkt weiterzumachen, weil es ist eine Raumstation, aber sie ist natürlich zweigeteilt, weil sie sind gar nicht direkt bei Romulus. Weil wo Romulus ist, da muss natürlich auch Remus sein. Mhm. Deswegen sind sie natürlich erstmal auf der Remus-Seite dieser Station. Wir sehen auch am Anfang, ich glaube, im Trailer hat man es auch schon gesehen, diese fantastischen Türen wieder. Nur halt eben hier dann mit diesem mit den klassischen, Säugenden. Genau, mit den säugenden Babys am Wolf aus Rom. Mhm. Wo ich war hin und her gerissen zwischen einem Grinsen mit rollenden Augen oder sowas, weil ich es einerseits cool fand, andererseits ein bisschen dumm.
Ich finde es cool, das passt einfach aber in die Welt, finde
ja,
ich.
Ja, ich war auch
passt
so,
halt.
Ja, komm, römische Produkte ist immer geil einfach bei solchen Sachen. Das darf die
das überdauert das. Auch die Jahrtausende.
Ja, ich meine, wann sind die da? 2123 wahrscheinlich oder sowas, glaube ich. Genau, und dann versuchen sie diese Pots zu holen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir ab da noch weitererzählen wollen.
Naja, also wir befinden uns halt eben auf dieser Raumstation und wir wissen halt schon natürlich, dass das jetzt irgendwie unser Spielfeld sein wird für die nächsten 1,5 Stunden. Also der Ort, an dem wir jetzt hier, von dem sie irgendwie wieder wegkommen müssen, offensichtlich auch, ne? Ja. Nachdem sie ihre, der Plan ist halt rein, ne? Wir brauchen vielleicht 1/2 Stunde, um dann die Pots da rauszuschrauben und dann wieder abzuhauen. Kein Problem. Das einzige Problem ist halt eben, dass sie halt eine Deadline haben, denn die Raumstation wird in absehbarer Zeit in den Ring quasi des Planeten, des Minenplaneten stürzen und zerstört werden. Aber am Anfang sieht es ja noch so aus, als hätten sie alle Zeit der Welt, um das zu tun. Und manchmal kommt es halt eben anders und meistens als man denkt.
Genau, und deswegen müssen sie irgendwann eben auch von Remus rüber nach Romulus, um zu gucken, was da noch alles los ist.
Und zu finden ist halt vor allen Dingen, ne? Genau. Also wir haben es hier schon, und das ist halt einfach das Schöne daran, du tauchst halt wirklich in diese Welt ein und fühlst dich halt wieder gleich zu Hause. Das ist halt wirklich so, wenn du die anderen Filme kennst und gesehen hast, so, dann finde ich, ist einfach, dann ist die Mischung, die er schafft oder das Set-Design hier auch schafft, aus Altem und Neuem wirklich ziemlich überzeugend. Also alten Dingen, die du halt einfach, mit denen du vertraut bist, wie die Scanner beispielsweise,
ja.
Ne, oder auch die Monitore, die halt immer so einen geilen Monochrom-Look haben halt und, ne, und so aussehen, als wären sie halt irgendwie Texas Instruments. aber das alles halt so und überhaupt dieses Wayland-Yutani-Logo überall und das alles funktioniert halt hervorragend und fängt ja schon damit an, dass die Titles ja schon im Stil der alten Filme ja, halt sind. Ne?
Also die habe ich jetzt, ich habe die Titles nicht gesehen, nur im Trailer, ja. Weil da war ich noch nicht im Kino. Es tut mir leid.
Okay, aber das ist tatsächlich aber so. Er macht es ganz wieder
langsam
so.
Reinfliegt.
Ja, genau. Und er löst es dann auch wieder so auf, dass du links und rechts diese beiden Slashes hast quasi und in der Mitte die beiden Striche, ne, die dieses Alien halt eben.
Aber jetzt die Frage: Ab wann warst du denn da?
Als Rain und Andy in die Bude von ihren Freunden rein sind. Oder als Rain in die Bude von ihren Freunden rein sind.
Du hast das ganze Intro verpasst, wo das alles herkommt.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich damit jetzt nicht wirklich was verpasst habe. Also ich habe trotzdem die Einführung der Gruppe.
Haben sie auch gerade erzählt.
Ja, genau. Es geht um den. Ja, weißt du, da die Nostromo siehst du am Anfang und sowas.
Ganz am Anfang siehst du tatsächlich ganz am Anfang.
Das alles her. Also ist ja alles.
Das wird aber später im Film noch gesagt.
Ja, genau. Ganz am Anfang siehst du halt eben, wie dieser Gesteinsklumpen quasi da auf die Station kommt und auseinandergenommen wird. Und in diesem Gesteinsklumpen siehst du halt eben das Fossil oder das Relief von einem Xenomorph.
Ersten Xenomorph aus Alien 1.
Genau. Und die Geschichte werden wir dann ja nachher noch tatsächlich, wenn wir uns dann auf der Station befinden, dann eben auch noch erfahren. Das stimmt, ja.
Ach so, dann, ja.
Gut,
dann.
Aber diese Mischung, wie gesagt, finde ich halt ziemlich geil. Aus auf der einen Seite halt eben alten Dingen, aber auch neuen Dingen, die er damit reinbringt in das Ganze.
Ja, ich habe das Spiel leider nicht gespielt, das Alien Isolation Spiel, aber ich musste ja beim Trailer, gab es einen Shot über diese halbrunde Laboranlage oder sowas, wo ich immer so dachte, das ist 1:1 doch aus diesem Videospiel, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
Ich habe es komplett gespielt, also du spielst ja da auch noch auf kompletten Raumstationen.
Ja, ja, eben.
Und, aber ja, es ist ja klar, ich meine, ist ja alles ist dieselbe Welt.
Klassische Alien-Stimmung, ne? Auch und sowas.
Ist ja dieselbe Welt, ist ja klar.
Ich mochte noch, ich glaube, man hat es, ich kann mich nicht daran erinnern, den ersten drei mitbekommen zu haben, wie die Modellnummer von Mother ist, und ich mochte die, auch wenn sie sehr on the nose war, die Anspielung, aber ich habe mich trotzdem gefreut zu lesen, Mother 9000, nachdem wir vor 2 Wochen ja erst
2001 gesehen
haben. Genau, 2001 genau. Nochmal hatten hier.
Manches ist tatsächlich ziemlich on the nose in dem Film an Anspielungen und so, und es ist halt einfach ein wahnsinniger Mash-up halt, so ein Best of Alien ist es in vielen Momenten. Man sieht Wasser, man weiß, dass halt eben, ne, man kennt die Wasser, man weiß, was jetzt kommt quasi, wenn man Wasser sieht. Man sieht halt eben diesen Gang und man sieht die Menschen, die dort verarbeitet wurden. Man sieht, also es ist halt einfach unheimlich viel Altbekanntes dabei, aber auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise, finde ich, zusammengesetzt.
Ich bin an manchen Stellen immer noch unsicher tatsächlich und immer noch im Nachdenken, was ich davon halten soll, weil für mich ist an einigen Stellen dann doch zu sehr, wir nehmen Alien 1, 2, 3, packen es in den Mixer und spucken es aus, Film war, und das halt für mich doch an manchen Stellen ein bisschen Probleme weil ich so dachte, muss das jetzt sein? Also gerade so bekannte Zitate wirklich 1:1 nochmal zu bringen, auch also was wirklich Leute sagen, so, das hat mich dann schon ein bisschen rausgeholt, weil ich das Gefühl hatte, hier brichst du halt auf eine gewisse Art und Weise die vierte Wand und zwinkerst mir gerade krass zu. In einem Film, der sich halt ansonsten durchaus ernst nimmt und halt auch, also diese, es gibt eine Sequenz in diesem Gang, wo sie leise sein müssen, sage ich mal. Die fand ich zum Beispiel unfassbar. Don't speak. Ja, die fand ich unfassbar intensiv und ich fand es dann halt schade, dass das im selben ist, wie halt irgendwie so sehr plumpe Sachen einfach. Das hat sich dann für mich so. Ja, es hat sich angefühlt wie so ein, als würde ich halt also an manchen Stellen, um es böse zu sagen, hat sich angefühlt wie eine Clipsammlung aus den Highlights von 1, 2 und 3. Also 3 mit Abstrichen, da war weniger drin, aber halt vor allen Dingen 1 und 2. So. Und deswegen bin ich immer noch am Überlegen, wie gut ich den Film wirklich fand, weil ich schon irgendwie Spaß hatte am Ende damit. Gerade halt, wenn es um auch Gesplatterer oder sowas geht, weil das hat mich dann auch ein bisschen abgeholt, muss ich schon zugeben. Weil mir auch mal aufgefallen ist, im ersten siehst du öfter mal, wie ein Alien auch in den Kopf reingeht und jemanden umbringt. Im zweiten ist das teilweise komplett weg. Und ich fand es halt schön, dass du halt hier siehst, dass Alvarez auch einfach Bock hat. Er hat auch Bock, einfach zu zeigen, wie brutal ein scheiß Alien ist und was es mit Leuten macht. Und das fand ich toll. Und die andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat, ist das Deepfake De-Aging eines toten Actors. Weil, Moment, ich bin gleich fertig, weil der Film sehr lange drum rumschifft, das Gesicht zu zeigen.
Ja.
Und ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, als ich dann sehe, dass es nicht richtig passt, in Uncanny Valley reinfällt, und ich mir so dachte, ihr hättet jetzt auch einfach hinkriegen können, das Gesicht gar nicht zu zeigen. Also ich hatte das Gefühl, wenn sie gewollt hätten, hätten sie es nicht zeigen müssen, und man hätte trotzdem gewusst, wer es sein soll. Weil ich habe die ganze Zeit von hinten und von der Seite, war für mich die ganze Zeit klar, welcher Schauspieler das sein soll. Ich hatte jetzt nicht mehr im Schirm, dass der schon tot ist tatsächlich. Aber ich habe dann gesehen, okay, sie haben ihn halt digital extrem verjüngt und alles natürlich wieder. Und ich dachte mir so, dieses komplett Frontale, dass man ihn ständig frontal sieht, hätte nicht sein müssen.
Jetzt bin ich fertig und lass den Ton. Die Zähne und die Augen, das ist halt eben dieses gewisse Ding, was da eben das Problem ist, also das, was am ersten Mal auffällt. Und wir haben schon viele Sachen, Effekte so gesehen, die gut aussehen im Kino. Und ich hatte jetzt nochmal eine Kritik gesehen, wo als Beispiel auch gezeigt wurde, im Teil 3 war der zerstörte Bishop zu sehen, auch komplett als Animatronik, halbes Gesicht weggerissen und so weiter. Und also 93 haben die das hinbekommen, dass das super aussieht. Und da fand ich echt, ich habe gerade den Bishop aus Teil 3 angesprochen, der auch kaputt war.
Hab's gehört.
Genau. Und eben, das ist als Animatronik, haben die ja komplett gebaut. Und das hat auch super, und das ist ja ein, das, wenn ich einen Android habe und das ist ein Animatronik, na, wie naheliegend ist denn das? Es ist auch ein künstlicher Mensch. Und das haben die 93 hinbekommen. Ja.
Ich will jetzt hier nicht die Diskussion über das störende oder nicht störende quasi hier abbrechen, weil ich es nicht unbedingt deplatziert fand. Ich fand es okay, es hat mich nicht so sehr gestört, sondern eher, weil das nicht so wichtig ist, finde ich. Also es ist eine Verneigung, es ist ein Nod quasi so dazu, aber ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig bedeutend und ich konnte darüber hinwegsehen, weil der Film für mich als Film funktioniert. Und das finde ich halt, wenn du sagst, du warst gut unterhalten und es war spannend und es war, ne, und wenn du sagst hier, ne, du fandst den halt auch gut und überzeugend und als Installment halt oder als halt irgendwie in dieser Alien-Geschichte auf jeden Fall eine der besseren so, dann ist das für mich ehrlich gesagt ausreichend. Ich finde, Alien Romulus ist ein sehr solider, ein sehr unterhaltsamer, extrem spannender Genrefilm im Alien-Universum, mit dem ich absolut d'accord bin, muss ich sagen. Also ich erwarte mittlerweile gar nicht mehr.
Also ich meine...
Und das ist absolut okay, weißt du, wenn die neue Geschichten erzählen wollen im Universum von Alien so, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Dann ist mir das lieber, als wenn sie irgendeinen Quark machen, der versucht halt irgendwie an den an die Legacy halt anzuschließen. Beziehungsweise als wenn sie gar keinen machen oder eine Serie draus machen oder sonst irgendwas draus machen. Ich finde, hier war die Balance gut. Es war die Balance zwischen den einzelnen Elementen der verschiedenen Ausrichtungen von Alien gut, finde ich. Ich bin ja kein großer Freund von Aliens, weil es mir einfach zu viele Aliens waren. Oh. Das ist natürlich dann echt ein Problem in der letzten halben Stunde des Films, das gebe ich zu bei Romulus. Das war mir dann auch zu viel. Also die letzte halbe Stunde ist tatsächlich bisschen zu viel, finde ich. Es sind hier und da ein paar Logikfehler für mich drin gewesen, wo ich auch mit Mühe und Not halt irgendwie drüber hinwegsehen kann. Aber das ist unterm Strich, wie ich finde, ein sehr gelungener Teil quasi dieser Saga und durchaus eine Basis auch, um darauf aufzubauen. Und das liegt für mich auch daran, dass die Schauspieler gut sind, zumindest zum Teil. Auch wenn sie durchaus hier und da ein bisschen mehr Backstory gebraucht hätten, gerade halt eben die Nebenfiguren. Aber gerade eben Kelly Spawney fand ich toll in der Hauptrolle, die ist wirklich klasse. Und David Johnson als ja. Andy ist einfach grandios gut. Und die der beiden tragen cool. Das ganze Ding ja auch. Punkt.
Ja. Also ich fand am Ende, wo der Film dann noch richtig so aufdreht, also wir haben erstmal nochmal Schwerelosigkeitssachen, die wir selten im Alien-Universum hatten.
Cool. Ich glaube noch nie tatsächlich.
Also wo ich dann wieder an Dead Space gedacht habe, ja. Weil da, das ist Dead Space verneigt sich ja vor Aliens und hat viele Schwerelosigkeitslevels und Sachen und hier hat man ein bisschen mal, dass auch mit der Schwerelosigkeit gespielt wird. Das war sehr schön. Ja. Und der Film hat ja dann kurz so ein Ding, wo man denkt, jetzt geht es langsam Ende zu und dann dreht er am Ende nochmal so ein Rad, dann dreht er noch ein bisschen auf der 11, können wir jetzt sagen. Und das, und da kommt was eben, wo ich dachte, das hat mich dann nochmal so richtig befriedigt, da dachte ich, jetzt kommt was Teil Frisches, also es gibt ja Sachen, Versatzstücke, die man schon in anderen Filmen kennt, es gibt da Anlehungen an Prometheus und so weiter, aber... Ja, und da wurde ich dann richtig, weil es dann auch mal am Ende nochmal richtig eklig wurde, kann man ja so sagen.
Da ist dann tatsächlich echt ein eigener Stil oder eine eigene Handschrift oder keine Ahnung, irgendwas Neues tatsächlich wirklich auch zu spüren, ja.
Ich finde es schwierig, weil ich finde schon, dass man, also weil du jetzt meintest irgendwie mit der Legacy oder sowas von Alien, weil ich finde schon, es ist ja einfach sowas wie Scream 5 oder sowas, es ist ja irgendwie ein Legacy-Sequel im Grunde, weil du hast ja schon einen sehr ähnlichen Aufbau wie Alien 1 im Grunde, du hast diese hier halt jetzt keine richtige Crew, sondern halt einfach die Gruppe Jugendlicher, die halt da reingeht ins Raumschiff und dann halt mit denen halt Dinge passieren vom Alien aus. Ich fand tatsächlich die Sachen, immer wenn es Richtung Prometheus und Covenant ging, war ich ein bisschen, als da so Sachen kamen, war ich ein bisschen genervt, weil ich halt sagen muss, so, ich finde die Filme leider einfach nicht gut genug. Also ich
wirklich, Prometheus ist super.
Das kann schon sein, dass der irgendwie im Nachhinein nochmal ein bisschen Spaß macht, wenn ich ihn nochmal gucke, aber Covenant hat mich so frustriert, dass ich einfach Ridley Scott an die Wand werfen wollte.
Das Krasse ist, da Rainer den letztens gesehen hat, sagt Covenant, war total enttäuscht im Kino, hat der es nochmal angucken, fand ihn besser.
Also vielleicht ist er im zweiten Mal gucken besser, ja, wenn man irgendwie weiß, was für eine Shitshow das ist, so ungefähr.
Naja, aber weil man ganz andere Sachen erwartet hat.
Ja, aber das macht die Logiklöcher, die Covenant hat, leider auch nicht weg.
Ich fand es ja auch schon gut, einfach zu wissen, dass hier Jugendliche sind, weil ich so bin, wenn die was Dummes tun, muss ich mich nicht drüber aufregen, weil das sind halt Jugendliche. Weißt du, so wenn bei Covenant...
Aber du kennst ja dich.
Eben! Ja. Nee, aber ich meine, bei Covenant hast du halt zum Beispiel WissenschaftlerInnen, die halt dumme Dinge tun, wo du so bist, ihr alle super schlau, warum tut ihr das? Hier hast du halt Jugendliche, die sich gefühlt klüger verhalten zum Teil. Nicht immer, klar, aber ich denke mir auch so, die sind halt maximal 18. Die dürfen von mir aus so dumm sein, wie sie wollen. So.
Ja, naja, ne? Also
zumindest bis zum gewissen Grad auf jeden Fall.
Genau, schon. Also da gibt's gerade eine Figur, die dann auch ihre Erwartungen erfüllt. Das ist halt wirklich ein bisschen...
Der Wütende, der einfach wütend ist, weil er wütend sein muss.
Genau, ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern, so, aber man sollte, wenn man Arschlöcher mit auf die Station nimmt, dann muss man sich nicht wundern.
Das ist korrekt. Ich war halt wirklich, ich war irgendwie schon unterhalten mit dem, wie gesagt, mit dem Deepfake-Kram. Du meinst, du fandest eine schöne Verbeugung. Ich bin halt immer noch ein bisschen hinhergerissen, ob es nicht einfach halt auch einen schöneren Weg gegeben hätte, das so, okay. Also weil man liest ja auch, ja. Und ich bin halt hinhergerissen zwischen, ist es jetzt eine Verbeugung oder doch, wie andere Leute behaupten, eine Entweihung mehr oder weniger von jemandem, der halt
es wird die, auch zu lange Zeit
ist immer einfach. Schmal. Der Grad eben, ist immer zu schmal, ja.
Da bin ich noch ein bisschen zerrissen. Das, aber
so zerrissen wie ein Android.
Das ist korrekt. Aber an sich fand ich die Idee cool, dass man halt sagt, also das hat auch nur darauf eingezahlt, dass man nochmal versteht, dass es in derselben Welt spielt, weil man ja auch in Alien 3 zum Beispiel, da kommt ja am Ende auch ein Androide, der auch von Lance Henriksen wieder gespielt wird, weil es halt derselbe Modell ist. So, und dass du halt immer wieder dieses hast, dass derselbe Schauspieler immer mehrere Androiden spielt, Prometheus, Covenant und sowas haben wir auch mit Michael Fassbender. Es ist halt immer dieses, ja, es halt, gibt halt immer ein Modell und die sehen halt alle gleich aus. Genau. Ganz einfach.
Und jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack. Was jetzt nicht bedeutet, dass Jonesy die Figur ist, die wir hier wieder sehen.
Hallo?
Nein.
Kommt auch Ron Perlman oder so.
Genau.
Oh. Um die Ecke.
Also, ich glaube, alles in allem hätte es schlimmer sein können. Das ist, glaube ich, so die unterste Basis so und ich fand es halt gut.
Ich meine, nach Alien Covenant hätte halt auch echt wenig noch schlimmer sein können für mich tatsächlich.
Das ist schlimmer, muss ich immer zugeben. Also so schlimm fand ich, war nur nicht d'accord damals, weil ich eine Fortsetzung von Prometheus erwartet habe, die komplett umgeworfen wurde und Ridley Scott gezwungen wurde, das Alien da einzubauen. Von Fox damals noch irgendwie, weil das gar nicht wollte, weil eigentlich diese Architektengeschichte weitererzählen wollte. Und dann sollte er auch damals Alien Paradise heißen, aber ist ja alles umgeworfen worden. Ja, da ist viel hin und her gegangen und also ja.
Aber
was wir jetzt hier haben, diesen Film, den finde ich eigentlich solide. Ich wurde gut unterhalten. Ich hatte eben auch ein bisschen mehr Horror gehofft, ein bisschen mehr Grusel. Ich bin auch ein paar Mal erschrocken, die Jumpscares haben mich alle erwischt, bin alle immer geschrien. Das auf jeden Fall.
Also, ich fand, es war mit der gruseligste seit Teil 1 geführt.
Ja, das stimmt, fand ich auch.
Teil 3?
Teil 3 habe ich vorgestern nochmal geguckt, fand ich tatsächlich, also zumindest diese Kinoversion, die es da gibt, die habe ich jetzt
nicht. Die Kinoversion habe ich lange nicht mehr gesehen, ich kenne nur die andere.
Die fand ich jetzt auch nicht so
spannend. Ich finde, er hat eine gute Basis, eine gute Ebene quasi gefunden zwischen Grusel und Action.
Ja, also, das auf jeden Fall.
Da steht er wirklich ganz gut, tatsächlich zwischen dem ersten und dem zweiten. Ja, also alles in allem, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass es ein solider bis guter Teil der Reihe ist und hier durchaus wieder Potenzial und Basis auch für mehr ist. Man muss natürlich jetzt abwarten, der Film läuft nächste Woche erst in den Staaten an, wie er sich wirklich schlagen wird an der Kinokasse.
Er kriegt ja durchweg ziemlich gute Kritiken und wird sehr positiv aufgenommen auf jeden Fall und ich würde auch sagen, also auch wenn ich, also ich persönlich bin noch ein bisschen hinhergerissen, aber ich kann trotzdem jetzt nicht sagen, ich bin jetzt nicht krass enttäuscht oder fand alles kacke wie Alien Covenant, wo ich aus dem Kino kam und wo ich einfach nur sauer war. So. Okay. Und ich bin gespannt, was noch passiert, weil du meintest vorhin Serie, es ist ja eine Serienarbeit, die, glaube ich, dieses Jahr noch starten soll oder Anfang nächstes Jahr. Es kommt noch, ich weiß nicht, ob es auch, ich glaube, Hulu dann wahrscheinlich halt so eine Miniserie.
Ja, wenn ich die wieder ignorieren darf, ist es okay eigentlich.
Ja, ich bin einfach nur gespannt, ob man da nochmal noch gruseligere Sachen oder ob da dann halt irgendwie dieses Prometheus-Zeug weitergeführt wird. Reingucken werde ich auf jeden Fall, weil es steht Alien drauf und wir kriegen vielleicht Xenomorphe, die von H.R. Giger designt wurden. Also von früher so.
Also,
eins will ich noch reinwerfen.
Bei der Serie erwarte ich jetzt mal nix.
Ein letztes will ich noch reinwerfen, die Score von Benjamin Walfisch.
Die wir die ganze Zeit auch schon hören.
Genau, ich finde die Musik von ihm immer besonders. Das Beste, was er in letzter Zeit gemacht hat, war Mortal Kombat Soundtrack. Aber, das ist immer ziemlich geil. Er hat die Mischung zwischen den alten Sachen und dann später, wenn es so abgeht, auch später, hat er die neuen Motive. Da gibt es diese geile So geile Elektro-Sounds, die er da reinwirft. Und ja. Ach, das fand ich irgendwie cool.
Fand ich auch.
Das hat mich wirklich, dass diese Mischung hat er gut hinbekommen. Ist ein cooler Komponist.
Ja, das sehr schön, fand ich auch. Sehr atmosphärisch und ein schicker Score, der mal etwas mehr ist als nur irgendwie das übliche Musikteppich-Ding, ne? Sondern wirklich hier auch für Spannung sorgt in seiner
in der Inszenierung. Hat er schon damals für Blade Runner 2049 mitgewirkt, neben Hans Zimmer. Und auch damals hier tatsächlich hat der Unsichtbare damit gemacht. Das war ja auch ein fetter Score bei Unsichtbare.
Ja. Also, mal gucken wirklich, ob dann hier von Europa aus quasi der Hype dann in Richtung Amerika schwappt und da jetzt alle gespannt sind und darauf warten, dass der Film in der nächsten Woche starten wird. Wir sind gespannt, wie er sich schlägt an den Kinokassen, können euch aber auf jeden Fall schon mal eine Sichtung empfehlen. Und ja, Alien Romulus ist jetzt in allen Multiplex-Kinos zu sehen. Und das solltet ihr tun. Auf jeden Fall. Gut, mal gucken, was daraus wird. Ob wir dann noch weitere Teile, denke ich mal, schon irgendwie in der Zukunft erleben werden. Wir hören noch ein kleines bisschen Musik zum Durchatmen hier aus dem Soundtrack von Alien Romulus.
Ich hatte noch nie was Verrücktes gemacht, bis zu dieser Nacht. Wieso ist es, wenn ein Mann einen anderen Mann auf dem Schlachtfeld tötet, eine Heldentat? Doch wenn er einen Mann aus Leidenschaft umbringt, ist es Mord.
Hallo.
Hallo. So, wir sind damit mit unserem wichtigsten Filmstart in der Woche durch und haben noch genau einen für euch. Die anderen habt ihr ja schon gehört, die in dieser Woche starten. Es ist nicht viel, es ist nur eine Handvoll, aber einen Film wollen wir an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnen, zumal ich ihn gesehen habe. Das ist nämlich Gagarin. Kein Dokumentarfilm über Juri, sondern tatsächlich ein Spielfilm über Juri, denn unser Protagonist heißt tatsächlich auch Juri und er lebt im Wohnkomplex Gagarin, der außerhalb von Paris im Jahr 1961 entwickelt wurde, um dem steigenden Bedarf an Wohnungen gerecht zu werden. Benannt nach dem sowjetischen Kosmonauten, der 1963 tatsächlich auch den Bau besuchte, sollte der Ort in die Zukunft weisen. Jahrzehnte später ist er allerdings so zerfallen, dass die Stadt mit dem Rückbau beginnt. Der 17-jährige Juri ist hier aufgewachsen. Er teilt mit seinem Namensvetter die Leidenschaft für den Weltraum, beobachtet mit seinem Teleskop aber lieber Diana, die in einer Roma-Siedlung nebenan wohnt. Vom Vater verlassen und der Mutter vernachlässigt, findet Juri bei Freunden und Nachbarn Rückhalt. Der bricht allerdings dann abrupt weg, als das Räumungskommando kommt und alle raus müssen, damit dieser Wohnkomplex abgerissen werden kann. Juri weigert sich, den Bau zu verlassen und verschanzt sich mit seiner eigenen Raumstation inmitten des Komplexes. Diese eigene Raumstation, die er sich dort gebaut hat, sein eigenes Refugium. Und lebt eben dort dann versteckt vor den Behörden und versucht sich dort zu behaupten. Fanny Liattard und Jeremy Trulli, die beiden RegisseurInnen, die das Ganze jetzt hier verantworten, die wurden 2014 damit beauftragt, ein dokumentarisches Porträt der Bewohner des Stadtteils zu drehen. In den Monaten vor dem Abriss des Plattenbaus entstand ein gemeinsamer Spielfilm, der im Jahr 2020 im Wettbewerb des Filmfestivals in Cannes seine Premiere feiern sollte. Dazu kam es, wie wir wissen, pandemiebedingt nicht. Der sehenswerte Film erhielt aber trotzdem das Cannes-Siegel und kommt nun auch endlich in unsere Kinos. Also lag schon eine Weile rum, ist aber wirklich sehenswert. Erfreulich, dass der Film jetzt doch noch zu uns kommt, denn das ist wirklich ein sehr fantasievoller, ein romantisches Sozialdrama, wenn man so will. Es geht schon auch um die Beziehung zwischen Juri und Diana auf der einen Seite und halt eben dieses soziale Umfeld, in dem sie sich dort befinden. Dafür finden die beiden RegisseurInnen hier poetische Bilder und auch einen wirklich sehr erfrischenden Cast. Alcini Batili in der Hauptrolle, der hier sein Schauspieldebüt gibt, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und Lina Kudry, die hat schon in vielen Filmen mitgespielt, unter anderem in The French Dispatch, die spielt Diana. Und ja, den beiden zuzusehen, wie sie dort lieben und leben in diesem Viertel, das ist durchaus sehenswert. Manchmal vielleicht hätte es ein bisschen tiefer gehen können, so, aber trotzdem finde ich das empfehlenswert. Solltet ihr euch angucken. Gagarin einmal schwerelos und zurück läuft ab dieser Woche in den Kinos. Da könnt ihr ihn sehen und das sei euch empfohlen. Ja, und das waren sie auch schon, die Filmstarts für diese Woche. Wir begrüßen gleich den Matthias in der Leitung, holen aber jetzt vielleicht erstmal den Toni dazu, lieber Toni. Oder sollen wir erstmal Matthias reinholen? Ich sage erstmal Hallo, Toni. Grüß dich.
Ja, guten Tag, dann sage ich auch Hallo.
Ja, hi. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig hier noch, weil das Internet gerade nicht will. Ich gucke gleich mal. Dann lass uns doch mal lieber reden über einen Klassiker. Aus Mangel an Beweisen. Ich habe ja am Anfang gedacht, so ist ein bisschen blöd irgendwie die Serie so zu nennen, wenn es da schon einen Film gibt, der so heißt. Und dann stellte sich heraus, Moment, wir haben es ja hier mit dem gleichen Stoff zu tun.
Ich kenne den alten Film gar nicht, muss ich dazu gestehen.
Ich habe den alten Film ewig nicht gesehen. Robert.
Ja, also ich kenne nur den alten Film und deswegen weiß ich auch, wie das Ende ist.
Ja, ja.
Das ist irgendwie jetzt.
Das heißt ja nicht, dass das 1:1 übernommen werden muss.
Das stimmt.
Das stimmt natürlich aus der Buchverfilmung, oder?
Ich habe schon, ja, es ist eine Buchverfilmung, das stimmt in der Tat. Das Buch ist übrigens bei uns nicht mehr erhältlich, irgendwie vergriffen, keine Ahnung, es gibt es auf jeden Fall nicht. Sonst hätte ich auch ein paar geholt zum Verlosen. Aber es ist tatsächlich nicht nochmal neu aufgelegt worden. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Film stark auch von dem Klassiker mit Harrison Ford abweicht. Wobei es, wie gesagt, bei mir echt schon 20, 30 Jahre oder so her ist, dass ich den gesehen habe. Das war ja 90er. Ist der
überhaupt schon so alt?
Ja.
Von 1990, ja.
1990,
das ist so eine Zeit, genau. Da habe ich den Film auch nur geschaut, weil Harrison Ford mitspielt.
Das haben wir alle gemacht. Wir haben alle Filme geschaut, die nur wegen ihm halt. In diesem Fall ist es allerdings nicht Harrison Ford, sondern es ist in diesem Fall Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.
Ja, genau. Und da hat man so das Gefühl, okay, da musste was gefunden werden, jetzt um mit Jake Gyllenhaal hier den Bildschirm zu füllen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich kann im Nachhinein nicht so richtig erkennen, warum das Ding jetzt neu gemacht werden musste.
Ich finde es erstaunlich tatsächlich, weil es ja, das war ja der Aufhänger so ein bisschen, die neue Serie ist von David E. Kelly. Mhm. Und das war ja für uns auch beide so ein bisschen der Anlass, das Ganze sich anzuschauen. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich eine Neuauflage von aus Mangel an Beweisen nicht unbedingt angeschaut. Aber David E. Kelly ist nun mal einfach der Regisseur und Schöpfer von Ally McBeal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch von Big Little Lies, die uns ja beide auch sehr begeistert hatte zuletzt. Und wo man weiß, er hat das ja immer wieder verbunden, so Gerichtsdrama auf spannende Art und Weise inszeniert mit doppelbödigen Fällen und Ermittlungen. Ne?
Also bei mir war es ja eher Undoing.
Ja, The Undoing natürlich,
klar. Mit Hugh Grant, Nicole Kidman, den ich hervorragend fand. Big Little Lies hatte ich dann mal angefangen, bin dann aber tatsächlich auch abgestorben. Aber trotzdem einfach das, was...
Ja. Nein, Perfect Strangers fand ich auch noch gut, aber der war nicht so der überragende.
Der war auch in Ordnung, aber wie gesagt, was mich hier wirklich rangeholt hat, um das zu gucken, war eben die Erfahrung aus Undoing, den ich wirklich hervorragend fand. Und Mangel an Beweisen geht also, wie du schon gesagt hast, hier thematisch in eine sehr ähnliche Richtung. Wir haben also wieder einen Mordfall an einer jungen Frau und haben Jake Gyllenhaal hier als Rusty Savage, den Generalstaatsanwalt, der sich also dann mit diesem Mordfall beschäftigen muss und auch sehr schnell selbst ins Visier der Justiz gerät, weil er mit der ermordeten jungen Frau, eine Arbeitskollegin von ihm, eine Affäre hatte. Ja, und sich da auch nicht ganz so clever anstellt am Anfang und dadurch natürlich auch den Verdacht so auf sich lenkt. Und ja, dieses Hin und Her an Indizien und oder auch potenziellen Beweisen, die dann im Laufe der Handlung auftauchen und immer mal wieder so die Verdachts Momente von der einen auf die andere Person lenken oder eben erhärten oder auch wieder für Fragezeichen sorgen. Das ist halt die große Spezialität von David E. Kelly. Und das bekommen wir hier also in so einem Miniserienformat über 8 Folgen wieder präsentiert mit, wie du gesagt hast, dann auch einer entsprechenden Auflösung am Ende, die abzusehenderweise natürlich versucht, nochmal einen Twist da reinzubasteln, der nicht unbedingt vorhersehbar war, aber genau dadurch eigentlich so vorhersehbar wird. Und deswegen muss ich sagen, insgesamt war aus Mangel an Beweisen eine nette Sache, um sich das über 8 Folgen auch über 2 Abende oder vielleicht auch 3 Abende mal anzuschauen. Aber es hat bei mir nicht ansatzweise den Eindruck hinterlassen, wie das The Undoing zum Beispiel getan hat.
Da gehe ich tatsächlich mit. Also The Undoing und Big Little Lies sind ja einfach Originalstoffe, ne, die ja auch von ihm als Drehbuch mitentwickelt wurden. Hier ist es halt eben mit Presumed Innocent aus Mangel an Beweisen eben ein Remake. Das merkt man schon ein bisschen, finde ich. Ich fand's auch nicht immer überzeugend. Manchmal fand ich es ein bisschen sehr offensichtlich manipulativ. Also, du hast dann wirklich eine Folge, wo du ganz klar merkst, so, oh, jetzt soll aber hier der Verdachtsmoment halt irgendwie auf diese eine Figur halt gelenkt werden, gesteuert werden.
Und das war genau so eine Stärke, fand ich, bei Undoing, dass da nichts manipulativ wirkte. Der Zuschauer wurde da immer wieder in Richtungen und in Bahnen gelenkt mit seinen Gedanken, ohne dass das eben so offensichtlich manipulativ wirkte.
Und bei Big Little Lies hast du halt eben nochmal die sehr präsente und wichtige Komponente eines Gesellschaftsporträts, einer Gesellschaftsschicht, ne, die halt eben beleuchtet wurde. Und das macht es ja auch so reizvoll, neben dem Kriminalfall, der da eher nur eine Nebenrolle spielte eigentlich. Also muss ich auch sagen, das hat mich dann auch mehr überzeugt und war mir manchmal so ein bisschen zu platt inszeniert. Aber ich finde es schauspielerisch schon sehr überzeugend, muss ich sagen. Ich finde sowohl Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle überzeugend, den finde ich ja eigentlich immer überzeugend, der macht das auch hier wieder gut, finde ich. Renate Reinzwe haben wir hier in einer Nebenrolle als tatsächlich verstorbene Carolyn Polemus, also diejenige, die eben am Anfang ermordet wurde und um deren Ableben es geht, aber die eben in Rückblenden auch immer wieder auftaucht. Das fand ich sehr überzeugend. Peter Sarsgaard ist super langhaarig Arschloch.
Ich wollte gerade gucken, ich hatte nur gesehen, irgendwie Sarsgaard, das muss Peter auch so eine Sarsgaard ganze Dynastie super sein an Schauspielern, aber die anderen heißen Sarsgaard. Ne?
Genau, Peter Sarsgaard hat damit nichts zu tun. Der spielt normalerweise immer sehr, sehr sympathische Figuren. Ich habe ihn auch gerade erst gesehen, tatsächlich, in Memory an der Seite von, das war das war hier Jessica Chastain, genau, super Film, könnt ihr euch drauf freuen, kommt bei uns im Herbst, Memories, Spitzending, der von dem Regisseur, der hier den New Order gemacht hatte, diesen abgefahrenen Film, ja, genau, so, du erinnerst dich, da spielt er halt auch wieder tatsächlich auch relativ langhaarig, aber eine total sympathische und liebenswerte Figur so, und ich hatte den gerade in Aus Mangel an Beweisen gesehen und mir gedacht, ey, gute Range so.
Ja, der ist super, der spielt so einen, der spielt den Arbeitskollegen, der so ein bisschen Groll auf ihn hat, weil er eigentlich auch so ein halbes Auge auf das Mordopfer geworfen hatte und er will ihn hier eigentlich, er ist total verbissen und will ihn hier dieses Mordes überführen, er ist also fest davon überzeugt, dass er das gewesen ist und ist dabei so dieser typische schleimige, schmierige, verbissene, als Tommy Molto ist die Figur im Film und der war persönlich für mich tatsächlich auch so die Entdeckung und die Attraktion in dem Film, weil Jake Gyllenhaal, ja, ist ein super Schauspieler, überhaupt keine Frage, der wie man im Neudeutsch so schön sagt, nailed die Rolle auch absolut, aber das ich sag mal so abwertend das vielleicht klingt, aber das kennt man ja von ihm. Das ist so, ja, das aber, erwartet man ein Stück weit.
Genau, aber und der liefert hier wieder
Er liefert absolut ab, ja. Aber so die Attraktion an dem ganzen Ding ist eigentlich Peter Sarsgaard. Für mich persönlich,
O.T. Fagbeny, ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, O.T. Fagbenel, so glaube ich. Kannte ich bisher noch nicht, keine Ahnung, der spielt ja Nico della Guardia. Ein Schleimscheißer vor dem Herrn, ja. Wirklich furchtbare auf dem, also da, der rutscht wirklich ständig, glaube ich, auf seiner eigenen Spur aus, in dieser Rolle zumindest. Da spielt das ziemlich überzeugend, finde ich auch.
Also das machen alle. Also wie gesagt, das ist ja auch eine absolut grundsolide Produktion, aber wie gesagt, also mir fehlt immer noch so der Grund, warum. Warum musste das jetzt gemacht werden? Weil so viel Neues erzählt es jetzt nicht. Klar nimmt es sich ein paar Freiheiten und weicht in ein paar Punkten ab von der alten Filmvorlage und damit sicherlich auch von dem Romanstoff. Aber da ist jetzt auch keine Innovation irgendwie drin, dass ich sage, sondern ganz im Gegenteil, es wirkt so, es ist so ein klassisches Whodunit-Gerichtsdrama. Genau, ja. Ohne irgendein freshes Element, wie ich finde. Das ist gut gemacht, aber ich erkenne einfach nicht, warum. Außer eben, ja, wir hatten die Möglichkeit, vielleicht Jake Gyllenhaal zu kriegen, Apple TV. Und dann machen wir das doch. Und das ist so, und auch ohne jetzt, ist ein bisschen schwierig, ich habe lange überlegt, wie ich jetzt das äußere, weil das doch sehr hohe Gefahr birgt, was zu spoilern. Aber die Auflösung am Ende, ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Twist muss ja da wieder drin sein. Und wie der dann aber am Ende aufgedeckt wird, das finde ich passiert so beiläufig. Das wirkte so irgendwie, das ganze Ding ist eigentlich schon abgeschlossen und passiert nicht aus der Handlung heraus, sondern das ist so ein, ach übrigens, was wir noch erzählen wollten, so und so ist es wirklich gewesen.
Ja, es ist dann wirklich auch konzentriert und verdichtet eben auf die letzte Folge. Ne? Die 8 Folgen sind es insgesamt, also alles recht, recht dicht so mit 50 Minuten, Stunde ungefähr.
Ja,
so,
ne? 50 Minuten, ja,
30 Minuten Stunde. Kann man sich darauf einigen, glaube ich. Keine Folge irgendwie länger oder kürzer, jetzt großartig. Von daher.
Gut gemacht sind die Cliffhanger so immer am Ende der Episoden. Und du hast ja dann nur eine Dreiviertelstunde geschaut und dann denkst du so, ach, na komm, na eine geht noch. Das machen sie gut. Das machen sie gut. Kann man.
Guckt sich gut weg,
wie man so schön sagt.
Genau. Also Scott Turow, das ist der Autor der Romanvorlage, aus Mangel an Beweisen, Presumed Innocent, ist jetzt bei Apple TV Plus zu sehen. Schaut sie euch an, wenn ihr mal irgendwie gute Unterhaltung für 2, 3, 4, 5 Abende braucht. So, ob auch der nun folgende Film uns gute Unterhaltung verspricht, das kann uns der Matthias sagen, den ich ganz herzlich in der Leitung begrüße.
Hallo.
Hi, schön dich zu hören und zu sehen. Wir wollen reden über, wir haben ja eigentlich theoretisch schon Alien gehabt, ne? Aber trotzdem sei es an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow,
wow, ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Der Horrorfilm der Woche. Du darfst. Und wir haben es ja zu tun mit einer Serie, die nicht unbekannt ist, würde ich mal sagen.
Genau, die aber irgendwie immer so ein bisschen in der zweiten Reihe der Horror-Franchises unterwegs ist, was auch vielleicht daran liegen kann, dass es eine Anthology-Filmreihe ist, in dem Sinne, dass halt nicht nur jeder Film von der Reihe für sich alleine steht, sondern auch die ganzen Geschichten, die dort eben verhandelt werden, nicht nur eine sind, sondern mehrere pro Episode, pro Film. Wir reden über die VHS-Reihe. Die ist, pun intended, nicht tot zu kriegen, wie sich das für so eine Geister- und Grusel-Franchise-Geschichte halt gehört. Der erste Film kam mit überraschend guten Kritiken 2012 raus, wurde dann kritikertechnisch nochmal getoppt mit SVHS, dem zweiten Teil, und dann wurde es aber sehr, sehr miserabel. Das war dann der nächste, den ich leider dann geguckt habe. Die guten habe ich gekonnt ausgelassen. Mit VHS Viral von 2014, da ging es dann steil bergab. Und dann war das ganze Franchise auch erstmal auf Eis gelegt. Bis ins Jahr 2021, also 3 Jahre ist das jetzt her, dass es wiederbelebt wurde. Mit, wie sich das für Videokassetten gehört, einem ordentlichen Nostalgieschub. Und dann kam halt raus VHS 94 Und worüber wir heute sprechen, ist dann ein Jahr darauf folgend VHS 99. Interessanterweise, obwohl er diesen Monat auf Streaming-Plattformen rauskommt und am 5. September von Tiberius auch als Blu-ray und DVD veröffentlicht wird, ist es nicht der neueste Film, der veröffentlicht wurde, sondern der, ja, sag mal, vorletzte, der fünfte Teil der Reihe. Letztes Jahr kam noch VHS 85 raus, der aber bei uns noch nicht, flächendeckend erschienen ist. Mal gucken, ob da Tiberius in Zukunft nachsteuert. Das liegt bestimmt auch dann daran, wie gut sich jetzt VHS 99 verkauft, respektive anklicken lässt auf den Streaming-Seiten. Und wenn meine Seherfahrung ein Indikator ist, wird das wahrscheinlich eher schwierig werden, Es ist eindeutig einer der nicht ganz so runderen Beiträge der nicht nur der VHS-Reihe, sondern allgemein von den Anthology-Horrorfilmen, die wir auch, was gab es da noch, Southbound und die Creepshow-Filme, die sind ja oftmals Hit und Miss, was ja auch irgendwie zum Konzept gehört, wenn man in einen Film irgendwie fünf verschiedene Kurzfilme steckt, die dann ein großes Ganzes ergeben, dass da ein für manche, also dass ein der eine vielleicht mehr packt und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Und hier ist die Mischung aber halt, ja, sag mal diplomatisch ein bisschen durchwachsen. Wir haben es hier mit 5 Segmenten zu tun, die in einem 109 Minuten langen Film verpackt sind. Und da haben wir auch schon einen ersten Indikator, dass da nicht das Optimum rausgeholt wurde, weil jedes dieser Segmente ist mindestens 5 bis 8 Minuten zu lang. Also die sind nicht so auf den Punkt konzentriert, wie das beim ersten VHS noch so war und auch beim zweiten. Kurz, knackig, Schocker, sondern hier ist der Spannungsmoment oft einfach mal kurz überschritten und dann plätschert es ein bisschen vor sich hin. Oder es ist einfach stiltechnisch nicht so gut umgesetzt, um dass man dann halt auch einfach die Gummimasken von dem Monster halt sehr deutlich als diese erkennt. Es kann natürlich sein, dass die Kurzgeschichte dann ein bisschen als trashige Horror-Hommage angelehnt war, aber wenn du einen Horror-Anthology-Film hast, in dem kein einziges Segment wirklich gruselig ist, ist es eine Frage, wie man es vielleicht auch vermarkten muss, ob das jetzt als satirischer Gag verstanden werden soll oder als echter Beitrag zum Genre. Als satirischer Gag würde ich sagen, ist es halt ein bisschen zu lang und zu schleppend geraten und als ernstzunehmender Beitrag für das Horrorgenre ist es halt schlicht und ergreifend nicht gruselig genug. Wir haben im Endeffekt 5 Geschichten, da geht es halt um eine Band, die in einen alten Keller einsteigt, in dem vor vielen, vielen Jahren eine andere Punkrockband bei einem Feuer umgebracht, getötet wurde und deren Geister da halt noch rumspuken sollen und gemessen daran, dass es halt ein Horrorfilm ist, ist da auch was dran. Das Problem bei der Geschichte ist, dass alle Figuren absolut unfassbar anstrengend sind und ich eigentlich schon nach 5 Minuten keine Lust mehr hatte zu sehen, was da mit denen passiert. Zu doof, dass die Kurzgeschichte dann doch noch eine Weile geht und auch irgendwie nicht so richtig weiß, in welche Richtung es dann gehen soll, was den Spuk tatsächlich angeht. Dann haben wir eine Kurzgeschichte, die spielt an einem Campus, wo ein junges Mädel unbedingt bei einer Schwesternschaft aufgenommen werden möchte und wie das halt so oft ist, scheinbar, ich kenne es ja nicht von hier, in den USA ist es ja ein größeres Ding, muss sie dann erstmal so verschiedene Aufgaben erfüllen, unter anderem eine Nacht in einem Sarg verbringen auf einem Friedhof und da geht es dann auch nicht mit ganz rechten Dingen zu. Dann haben wir eine Geschichte, die heißt Ozzy's Dungeon, die im Endeffekt eine, ein Spin-off einer Reality-TV-Show ist, in der ein schleimiger Magier und TV-Host es nicht so genau nimmt mit der Sicherheit der Kinder, die in seiner Show auftreten, was dann eine Mutter dazu führt, so einen Racheakt zu starten. Dann landen wir halt sehr schnell in so einem Hostel-artigen Territorium, aber halt auch auf eine Art und Weise, wo ich denke, das wirkt jetzt schon eher wirklich nach Homemade VHS und nicht nach professionell produziertem VHS-Horrorfilm. Und dann haben wir noch tatsächlich 2 interessantere Segmente. Das eine ist halt konzentriert sich auf eine Gruppe Jugendlicher, die es für einen witzigen Gag hält, im Haus der heißen neuen Nachbarin irgendwie eine Kamera zu installieren, um sie auszuspionieren, was dann natürlich sehr, sehr fatale Folgen hat. Also das ist das Schöne daran, wenn Horror tatsächlich auch so eine leichte Moral Botschaft mit hat, und das hat dieses Segment auf jeden Fall, auch wenn halt inszenatorisch und rhythmisch nicht alles aufgeht. Und beim letzten, da heißt, das heißt To Hell and Back, und das macht seinem Namen auch alle Ehre, weil da zwei Leute in einer Dämonenbeschwörung aus Versehen in eine Parallelwelt transportiert werden, in der es nicht ganz so richtig, also es ist nicht Kansas anymore, und es ist auch nicht das Wunderland von Alice, sondern es ist wortwörtlich die Hölle. Und das ist eigentlich ganz sympathisch und auch das stärkste Segment, arguably, von dem Film, weil die halt sich so ein bisschen Shaun of the Dead mäßig gegenseitig die Butter vom Brot nehmen, was irgendwelche doofen Kommentare angeht, um mit der Situation klar zu werden. Da zünden auch nicht alle Gags, und auch da wieder 5 bis 10 Minuten zu lang, das Ding. Aber es ist wenigstens etwas, was man insofern nicht gesehen hat. Mhm. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, ich würde es wirklich nur denen empfehlen, die wirklich eine richtig große Schwäche für VHS, das Franchise haben. Ansonsten ist bei 3 von diesen 5 Segmenten mindestens nichts dabei, was man nicht irgendwie auch kostenlos von Nachwuchsregisseuren, Regisseurinnen auf YouTube sehen könnte, qualitativ. Und da finde ich es dann schwierig, da wirklich zu sagen, gebt halt einen 10er dafür aus oder einen 5er, um es zu auszuleihen. Insofern, weiß ich nicht, gucken wir mal, wenn VHS 85 rauskommt, gebe ich dem Ganzen natürlich trotzdem wieder eine Chance, weil
garantiert. Ich bin
ja ein gebranntes Kind. Der 7. Teil, der bereits angekündigt wurde, der scheint dann auch wieder, auf den habe ich tatsächlich ein bisschen Lust, der heißt VHS Beyond, soll im Oktober zumindest auf Shudder in den USA rauskommen, auf dem Genresender. Und da gibt es halt ein paar Segmente, die so im Sci-Fi-Bereich angesiedelt werden, was quasi den Bogen zurück zu Alien ein bisschen spannt. Und halt aber auch an diese eher witzigen Sci-Fi-Horror-Elemente oder Filme, die wie halt Leprechaun in Space und Jason X sollen da auch so ein bisschen referenziert werden. Und es ist ein Kurzfilm dabei von Justin Long, den man eher als Schauspieler kennt, und von Kate Siegel, die ihr Regiedebüt gibt, nach einem Drehbuch von Mike Flanagan, sodass da qualitativ, finde ich, hoffe ich, wieder ein bisschen mehr rauszuholen
Potenzial.
Ist. Genau. Bei VHS 99 eher nicht, aber die Hoffnung, sie stimmt zumindest optimistisch.
Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen wir mal so, ne? Mhm. Und du grinst die ganze Zeit wissend. Hast du die VHS-Reihe gesehen, Robert, eigentlich?
Nö, ich habe die ersten 3 da liegen, schon ewig. aber ich habe es auch schon mitbekommen mit der Veröffentlichung, dass alles ein bisschen durcheinander geht. Und das,
da war das, damit alle da sind, ne?
Genau. Damit ich dann lade ich Matthias ein und machen wir hier Binge-Watching.
Sehr schön. Wir haben uns gefreut, Matthias eingeladen zu haben, und schön, dass du da warst, mein Lieber. Bis bald, und ja, hoffentlich nicht bis zum nächsten VHS, sondern ein bisschen früher.
Ne? Gib mal hin.
Bis bald. Tschüss. Bis so, kleines bisschen Zeit haben wir noch, bevor wir zum Filmquiz kommen, und da kann ich dann auch tatsächlich schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, denn neben Blu-rays zu VHS und nicht VHS zu Blu-ray, nee, egal, also zudem auf jeden Fall haben wir Blu-rays, die können wir euch dann nachher noch verlösen. Aber wir haben auch Exemplare bekommen des wunderschönen Schmökers Alma und Alfred Hitchcock, eine Liebe fürs Leben. Ein Buch von Heine, das jetzt bei uns erschienen ist und von Thilo Wiedral aufgeschrieben wurde. Und ja, passend zum 125. Geburtstag des Meister of Suspense, Master of Suspense am 14. August ist das also jetzt gerade gewesen, quasi der Geburtstag von Alfred Hitchcock. Zum 125. haben wir also hier ja eine Geschichte, die vielleicht noch viel zu unerzählt ist, nämlich die Geschichte von seiner großen Liebe, von der Liebe seines Lebens und seiner kreativen Partnerin. 54 Jahre lang bis zu seinem Tod waren Alfred und Alma Hitchcock verheiratet. Sie war bis zum Schluss seine engste Mitarbeiterin und Beraterin, Regieassistentin und Editorin vieler seiner Filme. In dem Buch Eine Liebe fürs Leben widmet sich Thilo Wüdra dieser einzigartigen Beziehung, ein perfekter Begleiter für den Geburtstag, und das Werk von Alfred Hitchcock wieder zu entdecken, weil es auch aus einer weiblichen Perspektive, 496 Seiten, jetzt erschienen bei Heine und auch für euch zu haben. Und wo? Beim Filmpreis Filmquiz. Das wollte jetzt eigentlich auch ein Jingle haben hier. Und das geht dann wahrscheinlich im Endeffekt so ähnlich wie, wo ist es denn, verdammte Axt? Ich finde hier nicht mehr das Filmquiz-Jingle. So, okay, jetzt aber.
Filmriss, Filmquiz.
Genau. Ich habe hier immer noch die
Filmriss-Sofa-Ecke
liegen, aber die haben wir ja jetzt schon gemacht. Da waren wir jetzt schon. Genau, richtig. Letzte Woche gab es Adaptation oder Adaption, wie der Film auf Deutsch heißt. Wie er es nimmt und wendet. Die schöne, das schöne, der innere Monolog quasi von Nicolas Cage war da zu hören und Charlie Kaufmans Adaptation. Und in dieser Woche gibt es ein neues und das geht hoffentlich so.
Wer ist da?
Okay, Mann, ganz ruhig bleiben, ja? Ich war voll und ich bin hier rein und das war falsch von mir, ja? Also werde ich einfach wieder gehen, okay? Schön da bleiben, verstanden? Keinen Schritt weiter, verdammt! Ja, ganz recht. Ich weiß, was da drin ist. Und ohne das gehe ich nicht wieder weg, ist das klar? Jetzt schön tun, was ich sage, ja? Verdammte Scheiße, Alter, ich schieß dich über den Haufen!
Entschuldigung.
Stehen bleiben! Was hast du denn jetzt vor, hä? Hä? Bleib lieber da stehen!
Bleib da! Wie viele seid ihr?
Was?
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen haben wir in dieser Woche unter anderem Plakate zu Alien Romulus. Die haben wir bekommen und ja, die ein oder andere DVD, auf jeden Fall auch noch ein Bücher für euch, unter anderem zu VHS, wie gesagt. Blu-Rays, nächste Woche stellen wir uns euch dann noch Host auf jeden Fall vor. Da haben wir auch DVDs und Blu-Rays schon reingekriegt. Wenn ihr da schon reinschauen wollt, gibt's auch diese. Was haben wir sonst noch nächste Woche? Wir werden nächste Woche über Blink Twice reden. Freut sich da schon jemand drüber?
Das sieht alles sehr interessant aus. Ne?
Finde ich auch.
Haben wir Bock.
Muss
wir
ich
werden
sagen.
Nächste Woche, wenn du es geschafft hast, über The Bear reden.
Oh ja, wir werden
Staffel 3.
Auf jeden Fall, das sollten wir tun. Staffel 3, bin auch sehr, sehr gespannt. Und wir werden nächste Woche über Horizon reden. Wir Wahnsinn, reiten
so
in
viel.
Den Sonnenuntergang. Naja, 4-3 Stunden Film, ne? Also das ist ja dann schon so 4 Stunden. Das ist ja,
ja, plus Menge. Die anderen ja. Sachen, die wir alle noch gucken wollen. Genau.
Genau, also da werden wir dann auf jeden Fall hier eine XXL vorlegen, denke ich mal. Schön, dass es wieder losgeht. Ihr könnt auch schon in den Sonnenuntergang reiten, denn es gibt ja schon Previews, ne? Hat es ja auch, glaube ich, in den
Veranstaltungen. Genau, hatten wir eine Veranstaltungstipps. Am 21. gibt es Previews zu Horizon.
Geht dahin und geht zum CSD heute raus mit euch. Und
geht zu Mars Express.
Und geht zu Mars Express, ja, auf jeden
Noch
Fall.
Nochmal ganz kurz, wenn du jetzt auch da bist.
Unbedingt schauen, genau. Und
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist dann am nächsten Samstag wieder für euch da. Oder Montag, wenn ihr uns bei Korax oder bei Radio Fratz hört. Oder jederzeit, wenn ihr uns über den Stream hört, unter filmriss-leipzig.de.
It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Nächste Woche müssen wir auch über Borderlands reden, fürchte ich.
Du nicht, du bist ja nicht da.
Wir müssen reden.
Also ich gucke den Film auf jeden
also
Fall.
Also ich werde mir den Autounfall auch angucken.
Ja, okay. Also raus auf den Pisseplanet und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Filmriss verabschiedet sich von euch. Danke Flo.
Bitteschön, bis bald, Rian.
Danke Robert.
Wir sehen euch im Kino.
Mm. Und vielen Dank an Toni.
Oder in der Eistonne. Gut Schwitz.
Ja. Danke auch an Matthias. Lars sagt Tschüss. Bis dann. Bye bye.